Die Ringbahnbrücke am Berliner Autobahndreieck Funkturm soll so schnell wie möglich abgerissen und neu gebaut werden. Das geht aus einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Verkehr nach einem Spitzentreffen zur A100 hervor. Zuvor war im Gespräch, die Brücke erst nur abzustützen. Sebastian Schöbel, RBB 24, Landespolitik.
Die Kapazitäten beim Brückenbau seien vorhanden und entsprechende Baufirmen stünden bereit, auch für innovative und schnelle Lösungen, teilte die Verkehrsverwaltung hinterher mit. Bei dem Treffen einigten sich Bund, Senat, Bezirke, BVG und Bahn, künftig besser miteinander zusammenzuarbeiten. In den vergangenen Wochen war es mehrfach zu Verwirrungen und Problemen gekommen, weil Informationen nicht ordentlich weitergegeben und Maßnahmen zum Teil sehr kurzfristig oder gar nicht angekündigt wurden. Das soll jetzt besser werden, so die Verkehrsverwaltung. Zudem soll es regelmäßige Treffen aller Akteure geben, das nächste bereits am Freitag.
Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch stellen heute die polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangene Jahr vor. Nach Medienberichten wurden 5,8 Millionen Straftaten registriert, 1,7% weniger als 2023. Zugleich nahm die Zahl der Gewalttaten zu, insbesondere unter Kindern, Jugendlichen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Die höhere Zahl bei ausländischen Verdächtigen hängt auch damit zusammen, dass deren Anteil an der Gesamtbevölkerung steigt. Die Aussagekraft der Statistik ist begrenzt, weil einerseits nur angezeigte Straftaten registriert werden, zugleich aber alle Tatverdächtigen, also auch diejenigen, die später freigesprochen werden. US-Präsident Trump will seine Zollpolitik weiter verschärfen und heute neue Zölle bekannt geben. Es wird damit gerechnet, dass er sogenannte reziproke Zölle verkünden wird. Das bedeutet, dass die USA die Abgaben überall dort anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Trump stört sich vor allem daran, dass europäische Unternehmen insgesamt deutlich mehr Waren in die USA verkaufen als amerikanische Unternehmen in die EU. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rechnet unter anderem mit Sonderzöllen auf die Einfuhr von Halbleitern, Pharmazeutika und Holz. Morgen treten in den USA außerdem pauschale Aufschläge auf Autoimporte in Kraft. Die französische Justiz will rechtzeitig vor der nächsten Präsidentenwahl entscheiden, ob die Rechtspopulistin Le Pen doch noch antreten darf. Das zuständige Gericht teilte am Abend mit, ein Berufungsurteil sollte bis Sommer 2026 möglich sein. Aus Paris, Kai Rienecker.
Die Wahl findet regulär im Frühjahr 2027 statt. Bislang sieht es so aus, als wolle der französische Präsident Macron sein Mandat auf jeden Fall bis dahin fortführen, obwohl seine Parteienformation keine eigene Mehrheit im Parlament besitzt. Voraussetzung dafür, dass seine politische Gegnerin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl 2027 doch noch antreten kann, wäre, dass das Berufungsgericht anders entscheidet als die Richter in erster Instanz. Die rechtspopulistische Politikerin ist am Montag verurteilt worden, weil sie Gelder des Europäischen Parlaments für eigene Parteizwecke veruntreut hat. Neben einer vierjährigen Haftstrafe, zur Hälfte auf Bewährung, und einer Geldstrafe darf Le Pen mit sofortiger Wirkung 5 Jahre nicht bei Wahlen antreten.
In der Innenstadt von Frankfurt-Oder soll am Morgen eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Mehr als 2000 Anwohner müssen deshalb ihre Wohnungen verlassen. Das Wohngebiet Halbe Stadt darf ab 7 Uhr nicht mehr betreten werden, wie eine Sprecherin der Stadt mitgeteilt hat. Von der Evakuierung sind auch ein Ärztehaus, Supermärkte, das Theater Kleistforum und ein Mehrgenerationenhaus betroffen. Mehrere Straßen werden gesperrt. Die 250 Kilogramm schwere Splitterbombe ist gestern bei Bauarbeiten entdeckt worden. Wie lange die Entschärfung dauern wird, lässt sich laut Behörden nicht einschätzen. Arminia Bielefeld steht zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte im Finale des DFB-Pokals. Der Drittligist hat am Abend im Halbfinale Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit 2:1 besiegt. Der Gegner im Endspiel am 24. Mai in Berlin wird heute zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig ermittelt. In der deutschen Eishockeyliga sind die Titelverteidiger, die Eisbären Berlin, mit einem Heimsieg ins Playoff-Halbfinale gestartet. Die Berliner gewannen zu Hause das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen Adler Mannheim mit 3:1. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst grau oder trüb, später dann meist sonnig und trocken bei maximal 16 bis 18 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 4 Grad, in Friedrichshagen 2, in Senftenberg 7, in Lenzen minus 1 Grad. Morgen überwiegend sonnig mit wenigen Wolken 19 bis 20 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wie kann Inklusion weltweit gefördert werden? Wie können Menschen mit Behinderung zum Beispiel auch da unterstützt werden, wo Krisen herrschen, wo Kriege herrschen? Ab heute findet in Berlin der Global Disability Summit statt, der auf solche Fragen Antworten sucht, und zwar internationale Antworten. Und wer da genau zusammenkommt und was es braucht für inklusivere humanitäre Hilfe, das besprechen wir in der nächsten halben Stunde hier auf Radio 3. Stimme aus Australien, Kylie Aldist mit Still Into You, hier auf Radio 3, 7:09. Wie steht es um die Rechte für Menschen mit Behinderung? Jedes Jahr findet der Global Disability Summit statt, Entschuldigung, der Weltgipfel für Menschen mit Behinderung. Und in diesem Jahr findet dieser Gipfel in Berlin statt, heute und morgen. Ein Gipfel, der sich eben mit der weltweiten Lage von Menschen mit Behinderung befasst und der vor allem das Ziel hat, die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention umzusetzen, in möglichst allen Ländern, auch auch im globalen Süden. Und was genau dafür Themen in diesen Tagen beim Weltgipfel in Berlin besprochen werden, das frage ich jetzt Maria Viktoria Trümper. Sie ist Referentin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. ISL und sie hat diesen Weltgipfel mit organisiert. Guten Morgen, Frau Trümper.
Guten Morgen.
Viele haben wahrscheinlich keine genaue Vorstellung von diesem Weltgipfel. Wie können wir uns das vorstellen? Wer kommt da heute und morgen zusammen in Berlin?
Also von groß und klein werden alle möglichen Organisationen VertreterInnen dort sein. Also heute ist die offizielle Eröffnung. Heute kommt natürlich Kanzler Scholz, die Entwicklungsministerin und der jordanische König. Aber wichtig sind natürlich vor allen Dingen, dass ganz viele Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen aus ganz vielen Ländern da sind, aus dem globalen Norden und aus dem globalen Süden, als auch natürlich VertreterInnen von Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen. Ich habe gestern schon mit einigen Kollegen gesprochen, zum Beispiel von Human Rights Watch, also auch von Menschenrechtsorganisationen, Menschenrechtsinstitute und so weiter und so fort. Aber zentral sind eben die Menschen mit Behinderung.
Und ein übergeordnetes Ziel, wenn ich das richtig verstehe, ist, die UN-Behindertenkonvention umzusetzen, sie mit konkreten Programmen zu füllen. Was für Programme streben Sie da an? Was sind die größten Anliegen, die Sie in diesem Weltgipfel in diesen Tagen haben?
Also es gibt ja einen eigenen Artikel in der UN-Behindertenrechtskonvention, das ist Artikel 32. Jeder Staat und die allermeisten Staaten der Welt haben die UN-BRK sogar ratifiziert. Das heißt, es ist ein geltendes Recht in den Ländern. Und Artikel 32 beschäftigt sich eben mit der internationalen Zusammenarbeit. Und da geht es eben darum, dass Länder auch unterstützt werden, darin die Zwecke und Ziele der UN-BRK zu verwirklichen. Und da gibt es eben bereitgestellt, hauptsächlich jetzt, was jetzt die Entwicklungszusammenarbeit betrifft, vom BMZ und der GIZ zum Beispiel, dann Gelder, die dann in verschiedene Länder gehen und eben dann im besten Falle direkt an Selbstvertretungsorganisationen gehen. Und dann werden verschiedene Projekte ausgearbeitet. Also zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen ist immer sehr wichtig, dass es Projekte sind, die sie direkt betreffen. Ich sage mal ein Beispiel, Frauen und Mädchen mit Behinderungen in Togo. Ich hatte jetzt eine Delegation aus Togo im Büro, dass die Rechte von Menschen, von Frauen und Mädchen mit Behinderungen gestärkt werden, die Gesundheitsversorgung. Es kann inklusive Bildung sein. Es kann sein, dass Menschen mit Behinderungen explizit auf Katastrophenschutz, also auf Katastrophenlagen vorbereitet werden. Also es ist ganz unterschiedlich und hängt immer davon ab, welche Bedarfe die Menschen eben vor Ort haben.
Wenn wir mal nach Deutschland schauen, wie sieht's denn hier aus mit der Umsetzung dieser UN-Behindertenrechtskonvention? Was könnte hier noch besser umgesetzt werden?
Ja, also man muss natürlich immer dazu sagen, ne, Konventionen wie die Behindertenrechtskonvention, die Kinderrechtskonvention und so weiter, das sind Menschenrechtskonventionen. Das sind also verwortlichte Menschenrechte, die dort drinstehen in jedem einzelnen Artikel. Und ja, was Deutschland betrifft, sieht es sehr, sehr schlecht aus, ehrlich gesagt. Also wir hatten jetzt gerade das 16. Jahr, wo die UN-BRK in Deutschland ratifiziert wurde. Sie hatte hier den Rang eines Bundesgesetzes und muss umgesetzt werden. Und wir hatten vor 2 Jahren den kombinierten zweiten und dritten Staatenprüfung. Da wird man dann immer geprüft von dem Fachausschuss für Rechte Menschen mit Behinderung und man hat natürlich mal wieder festgestellt, dass in den allermeisten Belangen die UN-BRK überhaupt nicht umgesetzt wird oder es keine Verbesserung gibt. Also die zentralen Themen sind natürlich immer Bildung, Gesundheit, Wohnen, ganz zentral Arbeit zum Beispiel. Da sehen wir zum Beispiel, dass wir eigentlich vorhatten mit der Ratifizierung der UN-BRK zum Beispiel, dass die Menschen aus den Einrichtungen rauskommen, aus den Werkstätten und aus den Wohneinrichtungen rein in ein selbstbestimmtes Leben. Aber es hat sich tatsächlich ergeben, dass die Zahlen steigen. Also wir haben weit über 300.000 Menschen, die in Einrichtungen wohnen und dann nochmal 300.000, die in Einrichtungen arbeiten. Und es wird nicht weniger, sondern es wird mehr. Und wir sehen halt auch in Zeiten von politischen Krisen und ich sag mal so, wo der Ton in der Gesellschaft sehr, sehr rau wird, dass viele Rechte von Menschen mit Behinderung einfach wieder komplett in Frage gestellt werden. Das ist ein sehr großes Problem.
Okay. Und bei Ihrem Gipfel geht es ja viel um internationalen Austausch und dieser Gipfel, der wird jetzt auch mit Jordanien als Co-Gastgeber umgesetzt. Was bedeutet denn diese internationale Zusammenarbeit? Wie kann man sich da auch gegenseitig irgendwie helfen, unterstützen, voneinander lernen?
Also ich gehe mal jetzt auf die Perspektive von Selbstvertretungsorganisationen. Für Selbstvertretungsorganisationen und SelbstvertreterInnen, also Menschen mit Behinderung und allen, die damit zu tun haben, ist es unglaublich wichtig, sich ab und zu international zu treffen. Man muss dazu sagen, dass es zum Beispiel eine UN-Behindertenrechtskonvention nie gegeben hätte, wenn man sich nicht international vernetzt hätte und Menschen mit Behinderung gesagt hätten, wir brauchen eine eigene Menschenrechtskonvention, wir müssen unsere Menschenrechte irgendwo niederschreiben. Also ich fand es ganz spannend. Gestern war das Civil Society Forum, da haben wir uns schon ausgetauscht, da waren wir 1400 Leute, heute werden es über 3000 Leute sein und man trifft so viele Menschen aus anderen Ländern und man kann sich gleich auf einer ganz tiefen Ebene austauschen zu ganz, ja, ganz wichtigen Themen, was wir sonst einfach nicht schaffen, weil gerade für Menschen mit Behinderung und Selbstvertretungsorganisationen gibt es zum Beispiel wenig Geld, um sich mal international zu treffen. Und das ist aber für alle anderen, die nicht behindert sind und vielleicht in großen Organisationen und so weiter arbeiten, selbstverständlich, dass man mal zu irgendeiner Veranstaltung nach Wien oder nach New York fliegt, aber für Selbstvertretungsorganisationen und Menschen mit Behinderung ist das eben nicht so. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich trifft und sich austauscht und dann vielleicht auch Netzwerke schafft und sagt, wir treffen uns dann wieder online und überlegen mal, was können wir tun, um uns gegenseitig sozusagen mit Ideen zu befruchten.
Das sagt die Referentin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V., ISL, Maria Viktoria Trümper, die diesen Weltgipfel für Menschen mit Behinderung mitorganisiert hat. Ein Gipfel, der heute und morgen in Berlin stattfindet. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihre Arbeit und einen erfolgreichen Gipfel wünsche ich Ihnen.
Ja, vielen Dank. Danke fürs Interesse. Schönen Tag. Tschüss. Tu melo na no me tu mambo metino vale lem no ma pumba ba yen pimambo we sinu banum tu pumba we pumba be pa no we lo na no ma pumba bo pumba de mo sumba yet go we papa yo po lo we
s'émerveille. Oh oui, j'ai tant rêvé. jusqu'à la source du bonheur, à comprendre pourquoi soudain battait mon cœur. Oui, j'ai tant cherché, j'ai tant voulu connaître le pourquoi, le comment, j'ai voulu retrouver tous mes rêves d'enfant, je n'ai jamais compris pourquoi il faut grimper si haut pour voir sa vie. J'ai tant connu tous ces matins qui n'ont ni rime ni raison, tous ces demains qui n'osent pas dire leur nom. J'ai voulu voir, j'ai voulu croire, j'ai tant.
Wurde schon mal mit dem Deutschen Jazzpreis ausgezeichnet. Céline Rudolph, deutsch-französische Sängerin mit Chaton Rêvé hier auf Radio 3. Wir haben gerade über den Weltgipfel für Menschen mit Behinderung gesprochen und wir sprechen jetzt nochmal konkreter darüber, woran es denn mangelt, dass Menschen mit Behinderung so oft von humanitärer Hilfe weltweit ausgeschlossen sind oder eben humanitäre Hilfe nicht so sehr für an diese Menschen kommt, zum Beispiel in Krisenregionen und Kriegsregionen. Die Hilfsorganisation Handicap International, die kümmert sich um humanitäre Hilfe für Menschen mit Behinderung in Katastrophensituationen, in Kriegsgebieten. Und wie sie das macht und was da die Herausforderungen sind, darüber spreche ich jetzt mit Ulrike Last von Handicap International in Deutschland. Guten Morgen, Frau Last.
Guten Morgen, Herr Mayo.
Wir können ja mal über eine der großen Katastrophen derzeit sprechen, das Erdbeben in Myanmar, bei dem über 2700 Menschen gestorben sind und das ganze Ausmaß der Zerstörung noch gar nicht so richtig abzusehen ist. Humanitäre Hilfe kommt da auch nur bedingt ins Land, weil die Militärjunta den Zugang reguliert. Wie ist das denn? Ist da Handicap International auch vor Ort?
Ja, unsere Organisation arbeitet in Myanmar schon seit vielen Jahren und auch jetzt noch. Wir haben über viele Jahre dort auch Rehabilitationsmaßnahmen und lokale Organisationen dabei unterstützt, ihre eigenen Angebote auszubauen. Wir haben auch mit Krankenhäusern zusammengearbeitet. Und derzeit höre ich von unseren Teams, dass sie damit beschäftigt sind, zu schauen in den Regionen, wie und was Handicap machen kann, vor allem im Bereich der medizinischen Rehabilitation. Wir gehen davon aus, wie in vielen anderen Erdbebengebieten, dass Menschen mit Behinderungen, aber natürlich auch Menschen ohne Behinderung den Erdbeben verletzt worden sind.
Hm. Mal aus der Sicht vielleicht von jemandem, der ein Handicap hat, eine Behinderung hat, in so einer Ausnahmesituation, was ist für diese Menschen nochmal besonders schwierig? Wo braucht es besondere Unterstützung?
Die besondere Unterstützung besteht darin, dass viele Menschen mit Behinderungen in solchen Situationen entweder ihre Hilfsmittel verlieren. Gerade in Erdbeben werden natürlich die Wohnungen, die Gebäude, auch die Dienstleister betroffen. Das heißt, sie kommen an ihre medizinischen Hilfsmittel nicht ran, verlieren ihre Rollstühle oder Gehhilfen, sind natürlich auch zum Teil, müssen sie zurückgelassen werden oder werden zurückgelassen von ihren Familienangehörigen oder sind getrennt von ihnen. Das heißt, sie haben auch einen erhöhten psychosozialen Unterstützungsbedarf.
Und Sie sind dann vor Ort und helfen, weil dann humanitäre Hilfe eben diese Menschen nicht so sehr erreicht, aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben. Was genau können Sie denn da konkret tun?
Was wir konkret machen, ist häufig in solchen Situationen, gerade kurz nach den Ereignissen, dass wir mit lokale Partner unterstützen oder eigene Einsatzteams haben, die mit Rehabilitationsmaßnahmen vor Ort unterstützen. Aber wir haben natürlich auch Hilfsmittel, die dann dorthin gebracht werden, wie Rollstühle oder andere Mobilitätshilfsmittel. Und wir arbeiten auch weitergehend. Also wir unterstützen auch andere Organisationen, die zum Beispiel Notunterkünfte bereitstellen oder auch Wasser verteilen, dass sie Menschen mit Behinderung erreichen. Häufig sind die anderen Organisationen weniger darin trainiert, Menschen mit Behinderung zu identifizieren.
Hm. Und stoßen Sie da auf viel Offenheit oder vielleicht auch schon Vorwissen? Oder ist es für Organisationen dann weltweit auch wirklich was ganz Neues, was Sie dann ihnen vermitteln?
Hm. Also es hört sich etwas komisch an, aber es ist schon so, dass die meisten großen Organisationen auch bei den Vereinten Nationen tatsächlich noch nicht ausreichend das Wissen haben, wie sie Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen identifizieren können in Notsituationen und ihnen die entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen. Und von daher ist es für viele einzelne Nothelfer tatsächlich was Neues, weil sie nie darin geschult worden sind, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder auch mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen zu unterstützen. Viele von den Informationen, die lebensrettend sind, erreichen Menschen mit Behinderungen häufig nicht.
Sie sind ja wirklich weltweit vor Ort und helfen. Wir können ja vielleicht mal in eine Region noch schauen, die Ukraine, wo jetzt eben schon lange Krieg herrscht. Was können Sie da sagen? Wie ist da die Lage für Menschen mit Behinderung?
Nach wie vor gibt es dort natürlich in einigen Regionen Kriegssituationen. Und dadurch, dass schon vor dem Krieg quasi der Katastrophenschutz nicht ausgebaut wurde, sodass Menschen mit Behinderungen rechtzeitig evakuiert werden können, sind sie noch immer davon betroffen, wenn Evakuierungen stattfinden, dass sie sich zurückgelassen fühlen und dass Notunterkünfte nicht ausreichend Schutz bieten. In Städten kann man sich das natürlich auch vorstellen, wenn Menschen mit Behinderungen in höheren Stockwerken leben, ist es sehr schwierig für sie, sich rechtzeitig zu evakuieren. Auch ist es schwieriger für sie, wenn sie evakuiert sind, dort die entsprechenden Notunterkünfte so zu nutzen wie andere Menschen mit Behinderung. Hm.
Wir haben ja eben auch über den Global Disability Summit gesprochen, der heute und morgen in Berlin stattfindet. Da sind Sie auch mit dabei. Was würden Sie denn sagen? Was fordern Sie von Handicap International strukturell? Was braucht es, um humanitäre Hilfe inklusiver zu machen?
Wir brauchen alle Akteure, ob es die Regierungen sind. Und ja, wir sind vor Ort. Und unsere Forderung ist ganz klar, jetzt, wo es noch weniger Gelder für humanitäre Hilfe von den meisten Geberländern zur Verfügung gestellt werden, wollen wir, dass alle lebensrettenden Maßnahmen so ausgebaut werden, dass auch Menschen mit Behinderung gleichen Schutz ermöglicht wird. Ihre Leben sind zu häufig schneller verloren als die Leben von Menschen ohne Behinderung.
Das sagt Ulrike Last von Handicap International Deutschland, eine Organisation, die weltweit sich für humanitäre Hilfe für Menschen mit Behinderung einsetzt. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier auf Radio 3.
Wir danken Ihnen, Herr Mayo.
Thank you.
einer der Pioniere des Bossa Nova. Stück von 1966, Baden Powell aus Brasilien mit Cando de Xango.
Radio 3, Kultur kompakt.
Anne Spohr ist hier bei mir im Studio und Anne, du hast eine traurige Nachricht dabei. US-Schauspieler Val Kilmer ist offenbar gestorben.
Das berichtet die New York Times und beruft sich auf seine Tochter. Wer jetzt nicht sofort ein Bild vor Augen hat, die Älteren von uns erinnern sich, der Film Top Gun, damals 1986, mit Tom Cruise in der Rolle des Maverick und Val Kilmer spielte damals seinen Gegenspieler Iceman. In der Fortsetzung von Top Gun im Jahr 2022 hatte Val Kilmer auch einen kurzen Auftritt. Er wurde damals allerdings gestützt von KI, denn seine Stimme wurde mit KI quasi produziert, denn seine eigene Stimme hatte Val Kilmer durch Kehlkopfkrebs bereits verloren. Und Val Kilmer hat in seinem Leben oft gequälte Figuren gespielt, zum Beispiel Jim Morrison in dem Film The Doors oder auch Batman hat er verkörpert. Im Jahr 2021 wurde er bei den Filmfestspielen von Cannes, da wurde der Dokumentarfilm Val über das Leben des Schauspielers uraufgeführt und damals hat sein Sohn die Stimme geliehen, weil da war Val Kilmer auch schon ohne Stimme. 1959 wurde Val Kilmer in Los Angeles geboren, da hat er auch seine Schauspielkarriere gestartet, wurde dort zum Hollywood-Star und Berichten zufolge ist er dort auch gestorben und zwar gestern infolgen einer Lungenentzündung.
Mir ist ja vor allem als Jim Morrison in dem Doors-Film in Erinnerung geblieben, muss ich sagen.
Ja, mir auch, aber als erstes gesehen habe ich ihn als Iceman in Top Gun, ja. Als dieser Kühle.
Ja, jetzt haben wir Musik, die Sie bald live erleben können. Und es gibt nicht so oft Kraftwerk live, aber ja, Sie sind unterwegs.
Ja, Wahnsinn. Also Kraftwerk planen eine große Europa- und Deutschland-Tour. Geplant sind 13 Städte in Deutschland. Auch das Auftaktkonzert der Multimedia-Tour soll am 11. November in Nürnberg stattfinden. Das hat der Konzertveranstalter FKP Scorpio mitgeteilt. Allerdings hat das auch die Band auf ihrer Homepage mitgeteilt. Also das stimmt auf jeden Fall. Weitere Auftritte von Kraftwerk sind dann in Hamburg im November, in Berlin, Achtung, am 9. Dezember. Und ich meine, Kraftwerk kommen ja aus Düsseldorf und da spielen sie natürlich auch am 14. Dezember. Und heute startet der Vorverkauf. Also wer zu Kraftwerk will, muss sich heute wirklich ranhalten. Ich denke mal, das ist sofort ausverkauft. Um 10 Uhr geht's los über den Ticketanbieter Eventim. Und wir haben noch eine Band aus Düsseldorf, die auf Tour geht, allerdings nicht in Deutschland, sondern erstmal in Europa, die Toten Hosen. Die Düsseldorfer Band startet ihre Keep Calm and Carry On Europe 2025 Tour am 29. August in Kopenhagen. Das haben die Hosen in Düsseldorf mitgeteilt. Insgesamt sind 7 Konzerte in verschiedenen europäischen Städten geplant. Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel. Ich vermute ja, dass sie dann noch so ein Überraschungs-Berlin-Konzert aus dem Ärmel ziehen. Mal gucken. Jedenfalls beginnt der Vorverkauf für die Hosen auch heute und zwar um 11 Uhr.
Also viele Tickets, die wir heute kaufen können. Sprechen wir über den neuen Roman von Antje Ravik-Strubel. Der führt uns mitten in die Kultur- und Medienszene von Berlin. Der Einfluss der Fasane heißt dieser Roman. Und wir hier auf Radio 3, wir präsentieren diesen Roman hier im RBB. Und Sie können mit dabei sein.
In der Literatursendung Orte und Worte. Die wird nämlich heute in der Dachlounge im Studio 14 aufgezeichnet. In dem neuen Roman von Antje Ravik-Strubel geht es um eine Feuilleton-Chefin. Die ist Feuilleton-Chefin einer großen Tageszeitung und sie heißt Hella Kahl. Und die erfährt, dass ein Berliner Theaterintendant sich umgebracht hat. Und das wirft sie komplett aus der Bahn, denn zuvor gab es einen Artikel in ihrer Zeitung, der genau diesen fiktiven natürlich Theaterintendanten in Verruf gebracht hat. Der Artikel hatte die Überschrift Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, ist sie als Feuilleton-Chefin mitverantwortlich oder mitursächlich für den Suizid? Unsere RBB-Literaturredakteurin Nadine Kreuzhaler über das neue Buch von Antje Ravik-Strubel.
Der Einfluss der Fasane ist ein sehr heiteres, ironisch-spöttisches Buch. Und diese Frau, Hella, ist eine sehr ambivalente Figur, denn sie ist eine Frau, die sich in dieser ganzen Cancel-Kultur-Debatte und der MeToo-Debatte immer eher auf die Seite der Männer geschlagen hat bisher und nun eben diesen Intendanten eigentlich auch nur zu Fall gebracht hat aus persönlichen Gründen.
Die Lesung und das Gespräch zwischen Nadine Kreuzhaler und Antje Ravik-Strubel heute Abend am Mittwoch um 18 Uhr im Fernsehzentrum vom RBB in der Masurenallee, Studio 14 in der RBB Dachlounge. Sie können gratis dabei sein. Melden Sie sich einfach an auf unserer Internetseite.
Vielen Dank, Anne.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday, I'm running wild, and all the lights are changing, red to green. Moving through the crowds, I'm pushing, chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Babylon, Babylon, Babylon. Sunday, all the lights in London, shining sky is fading, red to blue. Kicking through the autumn leaves and wondering where it is you might be going to. Turning back for home, you know I'm feeling so alone. Can't believe climbing on the stair, I turn around to see you smiling there in front of me. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in.
Alles zu Hause aufgenommen.
und alles selbst finanziert. David Gray mit Babylon hier auf Radio 3. Mit der Faust in die Welt schlagen, das ist ein starkes Bild und ist natürlich auch der Titel eines Romans von Lukas Rietschel, ein Roman, der lange auf der Spiegel-Bestsellerliste stand und der mit dem Sächsischen Literaturpreis ausgezeichnet worden ist. Das ist eine Geschichte von zwei Brüdern, die in den Nullerjahren in der ostdeutschen Provinz aufwachsen und dann dort nach und nach in die rechte Szene abgleiten. Und diese Geschichte, die kommt morgen als Film in die Kinos. Unser Filmkritiker Carsten Beyer hat den Film für uns gesehen. Guten Morgen, Carsten.
Guten Morgen.
Für alle, die das Buch nicht kennen, erzähl nochmal, worum geht's genau?
Ja, mit der Faust in die Welt schlagen, das ist eine ostdeutsche Coming-of-Age-Geschichte in der Nachwendezeit. Zwei Brüder, du hast es gesagt, die in einem kleinen Dorf in der Oberlausitz aufwachsen. Tobias ist zu Beginn des Romans 5, sein Bruder Philipp 8. Und eigentlich haben die beiden erstmal eine durchaus behütete Kindheit. Der Vater ist Elektroinstallateur, die Mutter arbeitet im Krankenhaus und die Familie baut sich gerade ein Haus, so als Versprechen für eine bessere Zukunft. Aber so nach und nach tun sich dann doch Risse auf in diesem familiären Idyll. Der Vater muss immer öfter wegfahren auf Montage, weil es einfach keine Arbeit mehr gibt in der Lausitz. Die Mutter ist genervt, weil der Hausbau nicht so richtig vorangeht und die da immer noch in so einer Baustelle wohnen. Und in der Schule läuft es auch nicht so rund. Da gibt nämlich eine Clique von rechten Jugendlichen den Ton an, mit Haken, Kreuzschmierereien und anderen Provokationen machen die da auf sich aufmerksam. Und wer da nicht mitzieht, der wird gemobbt. Also man merkt so, wie sich dieser kindliche Horizont mehr und mehr verdüstert, bis die Sache dann irgendwann aus dem Ruder läuft. Aber das passiert jetzt nicht so alles auf einmal, sondern das entwickelt sich. Das hat so einen ganz langsamen, subtilen Erzählfluss und das macht auch den Reiz dieser Geschichte eigentlich aus, sowohl im Buch als auch jetzt in diesem Film.
Und kann man sagen, die sind sehr ähnlich? Also orientiert sich der Film sehr nah an dieser Romanvorlage?
Ja, also Constanze Klauer hat da schon eng mit dem Autor Lukas Rietschel zusammengearbeitet. Der spielt sogar eine kleine Rolle in diesem Film, ein Lehrer an der Schule, wo Philipp und Thomas unterrichtet werden. Aber es ist jetzt trotzdem keine 1:1 Verfilmung des Romans, sondern Constanze Klauer hat eher versucht, würde ich sagen, den Geist der Geschichte einzufangen, dieses Aufwachsen in einer Umbruchzeit, in der sich für die Erwachsenen ganz viele Dinge ändern und die Kinder so ein bisschen alleingelassen werden mit ihren Problemen. Merkt man übrigens auch an der Erzählperspektive. Also alles, was geschieht in dieser Geschichte, wird konsequent aus der Sicht der Kinder erzählt. Ob das jetzt der Streit ist zwischen den Eltern oder die Angst des Vaters, den Job zu verlieren. Wir hören mal in eine Szene rein, relativ zu Anfang des Films. Da steht die Familie vor ihrem neu gebauten Haus und da taucht bei den Nachbarn auf einmal ein Auto auf von einer polnischen Installateurfirma.
Das glaube ich jetzt nicht.
Wieso, was denn?
Installatorstwo.
Ist das polnisch? Siehst du, wegen sowas muss unser eins am Sonntag nach Honolulu, um Telefonmasten aufzubauen.
Du fährst nach Honolulu?
Nee, Vati fährt nach Bayern. Ist dasselbe, Philipp.
Irgendwie kann ich es ja verstehen, dass sie nicht dich zum Kabelverlegen gerufen haben.
Darum geht's ja gar nicht.
Und was denn dann?
Komm, Sabine, habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Ein Ausschnitt aus mit der Faust in die Welt schlagen. Es geht in dem Film ja schon auch um explizite rechte Gewalt, also zumindest in dem Roman. Es geht um Neonazis, eine brennende Flüchtlingsunterkunft. Wie ist das alles in dem Film dargestellt?
Ja, da auch eher unterschwellig. Also man sieht da jetzt keine pöbelnden Glatzen oder irgendwelche Nazi-Aufmärsche. Also selbst da, wo es dann tatsächlich um Gewalt geht, bei Schlägereien oder da gibt es dann auch so einen Angriff auf eine sorbische Familie. All das zeigt die Kamera eher so im Vorbeigehen, so als flüchtige Impression. Constanze Klauer wollte auch ganz explizit jetzt keinen Film über junge Neonazis drehen, sondern ihr geht es wirklich um die Geschichte dieser Nachwendezeit, die auch ihre eigene Geschichte ist. Da spielt Vernachlässigung eine große Rolle, auch so ein Gefühl des Verlorenseins, des nicht mehr gebraucht werdens. Je mehr die Erwachsenen mit sich selbst beschäftigt sind, mit Arbeitslosigkeit, mit Geldmangel, auch mit dem Verschwinden vertrauter Strukturen, desto mehr suchen eben die Kinder irgendwo nach Halt. Und Philipp, der ältere der beiden Jungs, findet diesen Halt dann ausgerechnet in dieser rechten Clique, die ihn anfangs immer noch terrorisiert hat. Wir hören mal in eine Szene rein, da besucht er den Anführer dieser Clique in dessen Motorradwerkstatt.
Mein Vater hat den ganzen Scheiß hier gelassen. Richtig gutes Werkzeug aus DDR-Zeiten. Nicht so ein Billigkack, den du heute zu kaufen kriegst.
Und wo ist dein Vater jetzt?
Das fickt sich durch Polen.
Die Polen meinem Vater auch die Arbeit weggenommen.
Was macht denn der
jetzt? Jetzt schreibt er ständig Bewerbungen, die alle wieder zurückkommen. Mein Bruder fängt die Post immer ab, damit er sich nicht aufregt. Macht er aber trotzdem.
So eine Scheiße.
da hört man vielleicht auch so diesen schleichenden Prozess und diese Absolut. Frustration, die da so drin steckt. Und spannend auch, vielleicht hat man es jetzt auch gehört, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, aber Constanze Klau, die arbeitet ja mit einer Mischung aus professionellen Schauspielerinnen, Schauspielern und eben Laiendarstellern. Wie funktioniert das?
Das funktioniert sehr gut, finde ich. Also die Laien vor allem sind richtig gut. Anton Franke und Camille Molzen, das sind die Darsteller dieser beiden Jungs. Mhm. Die haben so eine angenehme Natürlichkeit. Das wirkt wirklich authentisch, auch wenn es jetzt nicht immer so auf den Punkt kommt, aber gerade deshalb ist es gut. Die beiden Eltern, Christian Nähte und Anja Schneider, haben mir auch gut gefallen. Und dann gibt es eben auch ein paar bekanntere Gesichter in dem Film, aber dann eher in Nebenrollen. Steffi Kühnert beispielsweise spielt eine Lehrerin. Alexander Hörbe spielt den Chef von Tobi. Und Johannes Scheidweiler ist als Anführer dieser lokalen Nazi-Clique zu sehen. Und zwar jetzt nicht etwa mit Glatze und Springerstiefeln, sondern ganz untypisch mit langen Haaren und eher weichen Gesichtszügen. Mhm. Aber das passt eben auch ganz gut zu diesem Film, denn es ging eben tatsächlich darum, jetzt nicht irgendwelche Stereotypen weiter zu verfestigen, sondern Constanze Klau wollte dieses Narrativ, dass es ja mittlerweile gibt über den Osten und auch über die Jugend dort, ja, zumindest mal ein Stück weit hinterfragen. Und das ist hier mit diesem Film, finde ich, ganz gut gelungen.
Klingt nach einer Empfehlung, würde ich sagen, von unserem Filmkritiker Absolut. Carsten Beyer über diesen Film mit der Faust in die Welt schlagen, nach eben diesem Roman von Lukas Rietschel, gedreht von Constanze Klaue. Und der ist zu sehen ab morgen in den Kinos. Ich sage ganz herzlichen Dank, Carsten.
Gerne.
We appear together, we'll always be here together. Please hold me closer all the time. Right together, here in the shadow, we'll be tight together. Under the moonlight together, please hold me closer all the time. Without you, life's a ride on a lonesome train. There's something about you that keeps pulling me back again. Closer to you, we're strong together. Love, can't you tell that we belong together? Say that we're not wrong together. Please hold me closer all the time. Champagne, there's something about you that keeps pulling me back again. Closer to you, we'll play together. We'll be forever and a day together. Kiss me and we'll stay together. Please hold me closer all the time.
Good. wasn't nothing to say.
If it's not written in the stars, girl, then no, I won't beg you to stay. But you know I'm gonna make it, cause I still believe in love. Yeah, you know I still believe in love. Don't you know I still believe in love? Yes, I do. Just not with you. I keep it real because I still believe in love. Don't you know?
Das ist eine Stimme, die es nicht mehr gibt. Vor wenigen Jahren gestorben, der Sänger dieser kanadischen Soulband Jack Soul. Aber die Musik, die läuft natürlich weiter. Still Believe in Love heißt dieser Song hier auf Radio 3. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der reist heute nach Ungarn, trotz des Haftbefehls gegen ihn vom Internationalen Strafgerichtshof. Der Haftbefehl, der wurde erlassen gegen Netanyahu und gegen seinen Ex-Verteidigungsminister Garland im November letzten Jahres wegen mutmaßlichen Kriegsverbrechen während des Gazakriegs. Deutschland ist als Vertragsstaat auch an die Beschlüsse des Strafgerichtshofs gebunden und müsste den Haftbefehl auch vollstrecken, sollte Netanyahu hier nach Deutschland kommen. Aber die Bundesregierung, die tut sich schwer damit. Warum das so problematisch ist, das hat der Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach Erlass des Haftbefehls so zusammengefasst.
Und es ist einerseits die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber dem Staat Israel und es ist andererseits unser Engagement für den Internationalen Strafgerichtshof. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns.
Ja, das ist die deutsche Perspektive auf diesen Haftbefehl gegen Netanyahu. Ungarn hat das Rom-Statut, das die Grundlage ist, des Strafgerichtshofs, auch ratifiziert und ist damit eigentlich auch verpflichtet, den Haftbefehl zu vollstrecken. Ist es also so, dass Ungarn internationales Recht missachtet, wenn der israelische Premier seinen Amtskollegen Viktor Orban heute besucht und keine Sorge dafür haben muss, verhaftet zu werden? Das ist unsere Frage des Tages. Gleich ein anderes Pfeil. Mit ihm spreche ich hier auf Radio 3 um kurz nach 8.
اشتغلتك حيرتني لغيتك لومتني خدعتك كدبتني سرقتك سرقتني جرحتك جرحتني كسرتك قطعتني خسرتك خسرتني خسرتك خسرتني غيرتني دايما نفس الحكاية دايما نفس الرواية بس في النهاية ما بنتغير شي يا Thank you.
Osterfestspiele in Rheinsberg. Sie bereiten Ihnen Tage voller Musikkultur. Da gibt es eine selten aufgeführte Mozart-Oper. Der königliche Hirte mit der Kammerakademie Potsdam und Gesangswettbewerbsgewinnern aus Rheinsberg. Oder Karl Heinrich Grauns Oratorium Der Tod Jesu. Mit der Lautenkompanie Berlin und dem Kammerchor der Berliner Singakademie. Oder ein Schäferspiel von Goethe. Oder ein Matinee-Konzert mit lautmalerischen Naturschilderungen unter dem Motto Der Traum von Arkadien. Lauter traumhafte Oders. Bei den Osterfestspielen in Rheinsberg. Ab 17. April. Radio 3. Wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner dringt darauf, die Ringbahnbrücke der A100 so schnell wie möglich neu zu bauen. Der CDU-Politiker begrüßte im RBB 24 Inforadio, dass der Bund gestern zugesagt hat, 150 Millionen Euro für eine neue Autobahnbrücke bereitzustellen. Jetzt müssten alle Möglichkeiten genutzt werden, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.
Meine Erwartungshaltung ist, dass wir hier wirklich alle Instrumente ziehen, dass die Baumaßnahmen nach Möglichkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche laufen, dass wir schnellstmöglich den Verkehrsfluss wieder sichern. Das geht leider nicht in wenigen Wochen und auch nicht in wenigen Monaten. 2 Jahre wäre eine gute Zeit eigentlich, obwohl das auch schon ganz schön eine Belastung bedeutet, 2 Jahre.
Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, CDU. Die Brücke ist seit rund 2 Wochen wegen Schäden komplett gesperrt. Inzwischen ist deshalb auch der S-Bahn-Ring unterbrochen. Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser und der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch legen heute die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 vor. Wie vorab bekannt wurde, ist die Zahl der erfassten Straftaten insgesamt gesunken. Zugleich nahm die Zahl der Gewalttaten zu. Aus dem Hauptstadtstudio Björn Dake.
Die Polizei registrierte im vergangenen Jahr gut 5,8 Millionen Straftaten. Das sind 1,7% weniger als im Jahr davor. Die Gewalt nimmt zu. Die Statistik des Bundeskriminalamts verzeichnet laut Berichten ein deutliches Plus bei Kindern, Jugendlichen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Die höhere Kriminalität von Ausländern in der Statistik hängt demnach auch damit zusammen, dass deren Anteil in der Bevölkerung insgesamt steigt. Die polizeiliche Kriminalstatistik sorgt immer wieder für Kritik, denn sie kann das Kriminalitätsgeschehen nicht realistisch abbilden. Auf der einen Seite werden viele Straftaten nicht angezeigt, auf der anderen Seite enthält sie alle Tatverdächtigen, auch die, die später von Gerichten freigesprochen werden.
US-Präsident Trump will seine Zollpolitik weiter verschärfen und heute neue Zölle bekannt geben. Es wird damit gerechnet, dass er sogenannte reziproke Zölle verkünden wird. Das bedeutet, dass die USA die Abgaben überall dort anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Morgen treten in